Ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Fehlverhalten überwinden mit Hilfe von Jesus. Es geht hier jetzt nicht um eigentlich sündiges Verhalten, sondern um Fehlverhalten, die hinderlich sind im Blick auf das Vorankommen im Glauben. Einmal Fehlverhalten im persönlichen Leben. Wir alle wissen, also ich bin zutiefst davon überzeugt, ihr alle wisst, dass man jeden Morgen einen Text aus der Bibel lesen soll und beten soll. Also wenn ihr das noch nie gehört habt, weiß ich nicht, ob ihr überhaupt im Gottesdienst mal zugehört habt. Also das wissen alle. Wir haben als Gläubige uns jeden Tag Zeit zu nehmen, am Morgen die Bibel zu lesen und zu beten. Jetzt ist das so. Am Morgen müssen einige unbedingt noch schnell die Nachrichten hören. Also nur schnell. Und im Smartphone noch schnell nachschauen, wer jetzt mir alles noch eine Nachricht geschickt hat. Nur schnell. Aber wenn man das macht, so schnell noch ein bisschen die Nachrichten gehört hat, Smartphone noch ein bisschen abgetastet hat, ich leite die Zeit um fürs Bibellesen und Beten. Das wird Gott schon verstehen. Das holt man ja morgen nach. Das muss man ja sehen. Morgen werde ich das nachholen. Aber morgen muss ich unbedingt noch schnell die Nachrichten hören, noch schnell im Smartphone nachschauen, wer mir geschickt hat. Und irgendwie packe ich es auch wieder nicht. Es gibt Gläubige, die jeden Morgen das gleiche Theater haben. Nämlich, dass sie keine Zeit finden zum Bibellesen und zum Gebet. Und das ist ein Fehlverhalten. Also ich finde das tragisch. Wenn Gläubige sich nicht Zeit nehmen, am Morgen zu beten und die Bibel zu lesen. Also ich finde das eine Tragödie. Und ich hoffe, dass ihr mal so richtig mal eine Predigt hört, wie wichtig das ist, dass wir die Bibel lesen und beten. Denn ihr müsst euch vorstellen, wir sind Gotteskinder. Wir haben dem Allerhöchsten ist unser Vater. Jesus ist unser erstgeborener Bruder. Und wir dürfen sein Wort hören. Stellt euch mal vor, Gott redet zu mir durch dieses Wort. Ich habe immer mehr gemerkt, dass unter den Jugendlichen, weil man das ja nicht mehr treu macht, eine Sehnsucht da ist nach dem Reden Gottes. Und sie gehen in Klöster oder in selbst evangelikale Leute, gehen in Klöster, gehen in die Stille und sagen, Gott rede mit mir. Ich verstehe die. Warum? Sie hören die Stimme Gottes nicht mehr. Wir müssen unbedingt wieder unsere Bibel lesen. Hier haben wir die Stimme Gottes. Ich lese jeden Tag ein Kapitel. Manchmal muss ich recht früh aufstehen, dass das möglich ist. Und das ist gleich. Und manchmal kommen mir die Tränen vor Freude, dass Gott mit mir redet. Wer bin ich, kleiner Mensch, dass der ewige, heilige Gott mit mir redet? Und jetzt noch etwas. In 3,5 Jahren ist man durch die Bibel, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest. Und seit 16-jährig lese ich jeden Tag ein Kapitel, werde dann 71 in diesem Jahr, könnt ausrechnen, wie oft durch dich die Bibel kam. Aber ich muss sagen, das ist das interessanteste Buch der Welt. Weil Gott zu mir spricht, weil Gott redet. Und jetzt muss ich euch etwas sagen. Ich habe viele Stellen, die ich lese in der Bibel, die weiß ich schon. Gott sagt mir nichts Neues. Ich habe das eigentlich schon gewusst. Aber es ist auch in meiner Ehe so. Christine sagt mir Dinge, die habe ich schon gewusst. Sie sagt, Essen, das habe ich immer schon gewusst, dass man isst ab und zu. Und dann sagt sie mich, ich habe dich gern. Das habe ich immer schon gewusst, dass sie das ab und zu sagt. Achtet mal. Wenn wir das gewöhnliche Reden Gottes nicht mehr hören, hören wir auch das außergewöhnliche Reden Gottes nicht mehr. Wenn ich das gewöhnliche Reden mit meiner Frau vernachlässige, haben wir keine außergewöhnlichen Gespräche mehr. Schwertig. Wir müssen lernen, das gewöhnliche Reden Gottes zu hören. Gott redet ganz gewöhnlich zu mir. Und vieles, das ich lese, kann ich sagen, habe ich schon gewusst. Aber es ist so schön, weil Gott mir das noch einmal sagt. Tipptopp. Und dann darf ich im Gebet mit Gott reden. eigentlich wunderbar. Stell doch mal vor, ich habe den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, kann nicht bewegen, dass er handelt. Hör, Steflott, wenn man sich das vorstellt, im Gebet darf ich mit diesem allmächtigen Gott reden. Eigentlich unwahrscheinlich. Und jetzt gibt es Leute, die das am Morgen vernachlässigen. Ich kann das nicht fassen, aber vor allem kann es Gott nicht fassen. Da ist sein Kind und beginnt nicht den Tag im Gespräch mit ihm. Alle unsere Kinder, die wir hatten drei, sind leider erwachsen, also leider, einfach sind erwachsen. Und, aber wir haben jeden Morgen zusammen geredet, als sie noch zu Hause waren. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ja? Also das war ganz normal. Morgen haben wir zusammen geredet und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Und Gott möchte mit mir reden und ich soll mit ihm reden und ich schweige. Und ich bringe Gott auch zum Schweigen. Das ist doch abnormal. Das ist ein Fehlverhalten. Und heute haben viele zu diesem Fehlverhalten ein Ja. Sagen, das ist einfach bei mir so. Also ich muss sagen, das darf nicht so sein. So gehen unsere Gemeinden kaputt. Wenn wir diese Nähe zu Gott nicht mehr pflegen, geht alles kaputt. Wir brauchen diese Nähe Gottes. Und ich muss euch sagen, wenn wir das machen, fällt auf unser Leben für den Tag ein Segen von Gott. Wir sind ein Segen. Ich bin, wenn ich treu stille Zeit mache, bin ich ein Segen für meine Frau. Ich bin ein Segen für meine Studenten. Ich bin ein Segen für die Gemeindeglieder, wo ich Pastor bin. Ich bin ein Segen für die ungläubigen Menschen, die mit mir im Zug fahren. Und so kann es sein, dass durch mich Menschen den Weg zu Jesus finden. Warum? Ich bin ein Gesegneter Gottes. Und das wünsche ich euch, dass ihr alle sagen könnt, wir sind Gesegnete Gottes. Noch einmal, wie werden wir Gesegnete Gottes? Indem wir Zeit in der Nähe Gottes verbringen. Zeit mit ihm verbringen. Manchmal bin ich so im Gebet derart berührt, dass ich manchmal sage, Herr Jesus, am liebsten würde ich nicht von den Knien aufstehen. Es ist so schön in deiner Gegenwart. Es ist so gewaltig, dich zu spüren, wie du da bist. Und weiter ist es so, dass einige ihre Zeit verbringen, dass sie so unnötige Zeitschriften lesen, im Internet herumsurfen und vor dem Fernseher sitzen stundenlang. Und sogar noch schlafen vor dem Fernseher. Ich muss sagen, ihr könntet gescheitere Dinge tun. Ihr könntet zum Beispiel ein gutes Buch lesen. Ich habe da gesehen, da drüben gibt es ja auch Bücher. Und ich habe ja selber auch Bücher geschrieben. Wie wäre es hilfreich, wenn ihr mal ein gutes Buch lesen würdet? Einige sagen mir, Armin, ich mag nicht lesen. Nur, dass du es gerade weißt. Ja, ihr seid doch alle mal zur Schule gegangen. Und in Europa ist es so, dass fast alle lesen können. Also, bitte überwindet euch doch. Und lest ab und zu ein, nicht nur Unterhaltungsliteratur. Von denen gibt es jetzt furchtbar viel gegenwärtig. Und ich muss sagen, das bringt uns nicht weiter. Wieso könnte man nicht mal ein gutes Buch, eben, ich habe jetzt Bücher geschrieben über Seelsorge, ein gutes Buch über Kindererziehung, ein gutes Buch über Gemeindebau. Einfach mal, ich habe mir vorgenommen, ich lese jeden Tag 30 Seiten. Das ist nicht so viel. Also jeden Tag 30 Seiten. Weil es gibt so viele gute Bücher, ich muss noch irgendetwas machen. Also. Die muss ich unbedingt, dann schreibe ich zwischendurch wieder eines. Also, weil ich den Eindruck habe, Bücher können uns sehr viel helfende Hilfe geben. Aber bitte vergeudet eure Zeit nicht vor dem Fernseher. Ich habe gerade ältere Geschwister im Glauben, wissen manchmal nicht, was sie machen, dann sitzen sie stundenlang vor dem Fernseher. Bitte macht das nicht. Das beeinflusst euch falsch. Sondern bitte setzt eure Zeit anders ein. Ich habe noch, das muss ich auch noch sagen, ich hatte eine Frau, ältere Frau in der Gemeinde in Langenthal besucht. Und dann hat sie so Biggerli, so Sachen gehabt auf dem Tisch, wie das alte Leute haben. So, ja, aber so. Ja. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann hat sie mir gesagt, sehen Sie da die Zeitschriften auf dem Tisch? Habe ich gesagt, habe ich von Anfang an gesehen, dieses Durcheinander. Ja. Und dann hat sie gesagt, sehen Sie, Herr Mauerhofer, das da alles sind Missionszeitschriften. Am Morgen stehe ich früh auf, das sind alles Missionare, für die ich bete. Ungefähr eine Stunde, bis ich durch bin. Am Abend ist hier das Bigali, das habe ich auch gesehen. Das sind auch alles Missionare, das ist auch ungefähr eine Stunde. Sie hat gesagt, wissen Sie, ich bin eine alte Frau. Ich kann nicht mehr so viel leisten, aber ich kann beten. Wenn wir, ich sage immer, geh mir eine Gemeinde mit alten Leuten. Das ist das Flötteste, was man haben kann. Warum? Die haben Zeit zu beten. Ich habe dann dieser Frau gesagt, wenn du schon so viel betest, ich bringe dir die ganze Liste von allen Gemeindemitgliedern, die wir haben. Und bitte bete die auch durch. Durch diese Frau entstand eine Erweckung bei uns in Langenthal. Durch eine alte Frau. Warum? Die hat sich Zeit genommen zum Gebet. Sie hat dann gesagt, jetzt nehme ich noch eine dritte Stunde. Nämlich, wenn ich für die Gemeinde bete. Alte Leute sind das größte Geschenk Gottes, das einer Gemeinde gegeben wird. Weil sie Zeit haben zum Gebet. Und ich kenne Gemeinden, die haben alte Leute, aber die alten Leute beten nicht. Ich weiß auch nicht, was die alles machen. Dabei hat uns Gott noch ein gnädiges Alter geschenkt, damit ich so richtig etwas bewegen kann. Das ist unwahrscheinlich, was ich erlebt habe mit alten Menschen, wie die ein Segen geworden sind für die Gemeinde Jesu. Und danke, ihr älteren Geschwister, dass ihr da seid. Ich habe Freude gehabt, als ich euch sah. Bitte betet für eure Gemeinden. Bitte betet für eure Pastoren. Betet für die Verantwortlichen. Beten für die Kinder. Ich habe immer Kindereinsegnung haben wir ja bei uns in den freien evangelischen Gemeinden. Dann habe ich immer gesagt, bitte betet für die Kinder und die Eltern. Da habe ich einen älteren Mann gehabt, da hat er immer die Kinder aufgeschrieben. Da hat er gesagt, weißt du, Armin, ich bete jeden Morgen für 100 Kinder und die Eltern. Ich habe dann gewusst, warum ich in der Gemeinde eine Erweckung hatte unter der Jugend. Ein Mann, der täglich gebetet hat für die Kinder unserer Gemeinde. Ein Wunder, ein älterer Mann, der das treu gemacht hat. Und es ist ein Fehlverhalten, wenn wir das meinen, im Alter hätten wir keinen Auftrag mehr. Wir sind nur schwach und wir mögen nicht mehr. Dabei hätten wir einen wunderbaren Auftrag. Nämlich das Gebet. Dann das Fehlverhalten in der Ehe. Ihr alle, die ihr verheiratet seid, ihr wisst, dass ihr mit dem Ehepartner am Morgen und am Abend beten solltet. Oder habt ihr das noch nie gehört? Dann hört ihr das jetzt das erste Mal. Also selbstverständlich, also wer verheiratet ist, betet mit dem Ehepartner am Morgen und am Abend. Das ist ganz klar. Alles andere ist komisch. Und jetzt ist es so, dass einige das wissen, aber nicht machen. Die sind verheiratet, haben gewusst, dass sie die Trauung hatten, haben sich Treue versprochen bis zum Tod. Der Pastor hat gesagt, nehmt euch Zeit zum Gebet. Und dann hat man das noch einige Jahre gewusst, aber man hat es nicht gemacht. Darf ich euch inständig anflehen, dass ihr das ab heute macht? Dass ihr mit eurem Ehepartner betet. Und zwar aus folgendem Grund. Wir begegnen einander auf drei Ebenen. Wir begegnen uns auf der körperlichen Ebene. Das ist der Ort, wo man sich umarmt und verküsst und Freude hat aneinander, wenn man wieder beim Coiffeur war und so weiter. Das ist die körperliche Ebene. Deshalb zieht man sich auch entsprechend an, damit man der Frau gefällt oder dem Mann gefällt und so weiter. Dann die seelische Ebene. Das ist die Ebene, wo man redet miteinander. Und ich hoffe, ihr redet noch miteinander. Es gibt Ehen, die sagen nur noch und dann ist das alles. Also bitte redet noch miteinander. Redet, also und einfach, dass ihr doch noch miteinander redet, damit die seelische Ebene aktiv bleibt. Und jetzt gibt es eine Ebene, da hat man keinen direkten Zugang zum anderen. Das ist die geistliche Ebene. Und dort begegnet man sich im Gebet. Und jede gläubige Ehe wird vom geistlichen Basis her gebaut und nicht von der körperlichen. Wir kommen von der geistlichen Basis her und so tragen wir einander. Ist doch selbstverständlich, wenn wir zusammen beten, dass wir füreinander beten. Ist doch klar, wenn ich mit Christine, meiner Frau, bete, bete ich doch zunächst einmal für sie und danke für sie, dass sie das mal hört. Und einfach so. Wir beten doch füreinander und Christine betet dann für mich. Ist doch ganz klar. Und dann beten wir für die Gemeinde und dann beten wir für unsere Kinder und dann beten wir für unsere Großkinder. Und dann, wir haben so viel zu beten. Ich hoffe, ihr auch. Ihr müsst unbedingt zusammen beten. Und dann werden wir ein Segen für die Missionare, für die wir auch beten. Ist doch klar, dass man auch für Missionare betet. Einfach, dass man miteinander betet. Und jetzt ist etwas Interessantes. Je mehr wir zusammen beten, je näher rücken wir zusammen und verstehen uns. Also wenn ihr eine schöne Ehe wollt, betet zusammen. Und ein Ehepaar, das zusammen betet, ist ein Segen für die Kinder, ist ein Segen für die Großkinder, ist ein Segen für die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz oder einfach in der Nachbarschaft, ist ein Segen für die Gemeinde, die sie besuchen. Ich wünsche mir, in der Gemeinde, wo ich bin, jetzt bin ich in Zürich, habe ich den Ehepaaren gesagt, bitte betet miteinander. Dann werdet ihr zum Segen für meine Gemeinde hier. Und wenn wir beginnen, in unseren Gemeinden betende Ehepaare zu bekommen, das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Einige suchen Erweckung total an einem falschen Ort. Das muss irgendetwas Spektakuläres sein. Ich sage, Erweckung ist das, dass wir wieder endlich mal gläubig leben. So leben, wie es die Bibel eigentlich gedacht hat, das gläubige Leben. Dass wir Zeit nehmen, gemeinsam zu beten. Und jetzt die Frage, wann sollen wir zusammen beten? Ganz klar am Morgen und am Abend vor dem Einschlafen. Dass wir auch am Abend den Tag gemeinsam zurücklegen. Und vielleicht waren Spannungen im Tag da, dass man vor dem Gebet das alles bereinigt. Sich noch einmal umarmt und verküsst und dann betet man noch zusammen. Und dann betet man und umarmt sich vielleicht noch einmal nach dem Gebet und sagt, wie ist das wunderbar, dass wir gemeinsam solch eine Nähe zueinander und zu Gott haben. Dass wir derart beschenkt sind durch die Gegenwart Gottes. Wunderbar. Und ich hoffe, dass ihr dieses Fehlverhalten, wenn ihr nicht zusammen beten solltet, sofort überwindet. Und dass ihr euch Zeit nehmt, miteinander zu beten und miteinander am Morgen und am Abend füreinander da zu sein. Dann das Fehlverhalten überwinden in der Familie. Wir wissen alle, Gott hat uns Kinder anvertraut, damit wir diese Kinder zu Jesus führen. Mir kommt das so vor, wie wir Kinder abholen im Spital. Also, und dann nehmen wir diese Kinder am Arm und führen sie zu Jesus. Damit, wenn wir dann sterben, dass sie weitergehen mit Jesus und wir alle einmal zusammen im Himmel sind. Stell dir mal vor, wenn wir mal als Familie zusammen im Himmel sind und uns dort umarmen werden. Wenn ich sagen kann, hier bin ich um die Kinder, die du mir gegeben hast. Aber damit diese Kinder mit mir in den Himmel kommen, muss ich ihnen auch den Weg zeigen in den Himmel. Ist doch klar. Und das geschieht so, wir zeigen dem Kind so den Weg in den Himmel, dass wir dem Kind biblische Geschichten erzählen. Dass wir dem Kind zeigen, wer Gott eigentlich ist. Und das ist schon wunderbar. Ich staune, dass dieses Buch nicht nur ein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch ist. Das ist schon interessant. Die Evangelien, lest einmal, das ist eine Geschichte nach der anderen. Und dann kommen die Lehrbriefe auch, aber die Bibel ist vor allem Geschichte. Und jetzt könnt ihr dem Kind Geschichten erzählen. Und so nähert sich das Kind immer mehr und lernt immer mehr verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Und jetzt kommt ein Problem. Meistens ist es so, dass die Mutter den Kindern die Geschichten erzählt. Und zwar, wenn das Kind ins Bett geht, dann erzählt die Mutter dem Kind noch eine biblische Geschichte, betet noch mit dem Kind, so, singt noch etwas, wenn es nötig ist. Und dann, ja, und was macht der Vater? Der Vater lässt die Mutter erzählen, zum Glück. Aber wisst ihr, was im Kind geschieht? Frömmigkeit gleich Frauensache. Noch einmal. Frömmigkeit gleich Frauensache. Achtet mal in den Gemeinden, ihr habt viel mehr Frauen als Männer. Schaut euch mal um. Ihr lernt ein Kind Frömmigkeit gleich Frauensache. Und deshalb möchte ich mal ganz klar den lieben Männern sagen, auch ihr erzählt den Kindern biblische Geschichten. Ihr könnt das mit der Frau mal absprechen, wann das möglich ist. Auch ihr könnt die Kinder ins Bett tun, vielleicht nicht singen am Schluss, aber doch den Rest Bett. Also, dass man doch eine biblische Geschichte erzählt und dann, dass man mit dem Kind betet. Wisst ihr, dann wird klar, das ist für beide gedacht, für Frauen und Männer. Ein Kind lernt intuitiv, nicht intellektuell. Das ist jetzt pädagogisch. Also, und wenn ich zu lange ein Kind intuitiv zeige, dass es Frauensache ist, kann es nachher fast nicht mehr umkrempeln. Und deshalb haben wir weniger Männer in den Gemeinden als Frauen. Und das kommt daher, weil wir das ja fördern, dieses Denken. Also bitte, bitte, liebe Männer, erzählt ebenfalls den Kindern biblische Geschichten. Und dann später ist es so, dass man weiß, dass man mit den Kindern, wenn sie älter werden, eine Familienandacht machen sollte. Einmal in der Woche eine Familienandacht. Das ist ganz klar. Könnt ihr nachlesen in vielen guten Büchern. So, und das weiß man. Ich glaube, das gehört ihr nicht das erste Mal. Familienandacht einmal in der Woche. Und jetzt frage ich Familien, macht ihr eine Familienandacht? Nein. Habt ihr sie je gemacht? Nein. Habt ihr gewusst, dass man machen soll? Ja. Ja, aber warum habt ihr es nicht gemacht? Ja, wir wussten nicht, wie das geht. Bitte, ihr müsst euch, denkt daran, wir wollen unsere Kinder einmal im Himmel umarmen. Um das geht's. Wir können nicht einfach alles der Gemeinde zuschieben. In der Gemeindepädagogik zeige ich ganz klar, dass die Gemeinde auf die nachwachsende Jugend einen Einfluss hat von etwa 20% und die Familie hat einen Einfluss von 80%. Darf ich es noch einmal wiederholen? Die Familie hat einen Einfluss von 80% und die Gemeinde einen Einfluss von 20%. Und dann sagt man immer, die Gemeinde ist eben nicht so gut, deshalb sind unsere Kinder nicht und so weiter. Dabei ist das Entscheidende, was religiös in unseren Familien geschieht. Das ist das Entscheidende. Nicht in der Gemeinde, in der Familie. Und wir als Gemeinde unterstützen die Familie, ganz klar. Aber das Entscheidende ist in der Familie. Und deshalb müssen wir Familienandachten machen. Und ich sage euch, den Tag, der am besten geht, das ist der Sonntagabend. Da ist der Vater noch nicht unter Druck, die Predigt ist vorbei am Sonntagmorgen und so weiter. Man erholt sich ein bisschen schon. Und am Sonntagabend macht man eine Familienandacht. Und das geht so, wir haben es immer so gemacht mit unserer Familie, übrigens habe ich das selber schon erlebt. Ich bin in einer gewöhnlichen Familie aufgewachsen, waren 7 Kinder und immer am Sonntagabend haben wir diese Andacht gehalten. Und wir haben, der Erich konnte wunderbar Klavier spielen, ich habe Geige gespielt, meine Geschwister auch, der Martin hat Zither gespielt, wir waren ein richtiges Hausorchester. Und dann haben wir Ich brauch dich alle Zeit miteinander gesungen. Mir kamen vorhin fast die Tränen. Und haben diese Lieder mit Geigebegleitung, mit Zither, mit Klavier, haben wir zusammen gesungen, mit einem Hausorchester. Wir haben es dann selber in meiner Familie, waren wir jetzt 3 Kinder. Matthias konnte wunderbar Klavier spielen, Daniel Flöte, Damaris Geige. Und wir haben miteinander diese wunderbaren Lieder gesungen. Aber wir haben nicht mehr so ältere Lieder gesungen, wir haben ein bisschen geworshippt. Ja. Ja. Schon ab und zu noch ein älteres Lied, aber ja, ja. Gut, aber eines, wir haben miteinander gesungen. Stellt euch mal vor, das hat mich manchmal bis zu Tränen bewegt, wie wir als Familie gesungen haben miteinander. Wo sind die heute die singenden Familien? Und dann, nachdem wir das gemacht haben, habe ich ein Eingangsgebet gesprochen und dann haben wir zusammen einen Bibeltext gelesen. Nicht einen schweren, eben vor allem Geschichten, jetzt nicht Römerbrief, also mehr aus den Evangelien so. Und dann habe ich einen Abschnitt gelesen, vielleicht ein Gleichnis oder sonst etwas. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt, was meint ihr dazu? Ich habe erlebt, der Matthias, der Älteste, ist heute auch Pastor. Warum? Er hat gesagt, Vati, ich habe das in den Andachten gelernt, wie man über einen Bibeltext redet. Das habe ich gelernt bei dir zu Hause. Die Damaris hat gesagt, das Gescheiterste, was es gibt auf der Welt, ist Pastorenfrau zu sein. Dann hat sie einen Pastor geheiratet. Und der Daniel ist Lehrer geworden. Achtet mal, dass man redet über den Bibeltext, austauscht über den Bibeltext. Mal, ich staunte immer, wie Kinder und Teenager einen tiefen Zugang zur Bibel haben. Also ich habe gestaunt. Ich saß da und habe gedacht, auf die Idee wäre ich jetzt noch gar nie gekommen. Das war so bewegend, unwahrscheinlich. Und dann haben wir als alle zusammen haben die Anliegen der nächsten Woche gesagt. Zuerst Christine, dann ich, dann Matthias, dann Daniel und dann Damaris. Wir haben alle unsere Anliegen gesagt für die nächste Woche, was alles auf uns zukommt. Und dann haben wir alle füreinander gebetet. Das war so bewegend zu hören, wie meine Kinder für mich gebetet haben. Ich muss sagen, das war das schönste Gebet, das ich je gehört habe, wenn Kinder für den Vater beten. Und wir als Eltern haben dann für die Damaris gebetet, für die Daniel gebetet, für den Matthias und ihre Anliegen in der Schule gebetet. Und so haben wir alle füreinander gebetet. Und dann haben wir noch ein Abschlussabendlied gesungen. Es war ganz, es gibt schöne Abendlieder, sage ich euch. Hey. So mit Musikbegleitung, so ein ganz schönes Abendlied. Und dann haben wir uns alle umarmt und sind nachher ins Bett gegangen. Wisst ihr, solche Familienandachten sind entscheidend wichtig. Die kann man durch gar nichts ersetzen. Und ich möchte euch ganz fest bitten, wenn ihr das noch könnt, habt Familienandachten, wo wir miteinander auf Gott ausgerichtet sind. Und ich sage euch, Familien, die Familienandachten machen, sind ein Segen für eine ganze Gemeinde. Das sind die tragenden Säulen einer Gemeinde. Ich muss sagen, was ich mir wünsche in meiner Gemeinde, sind Familien, die miteinander beten, die miteinander singen, die miteinander das Wort Gottes betrachten. Das sind Säulen in der Gemeinde. Übrigens, wenn das eine Familie macht, aus diesen Familien kommen später die Missionare, aus diesen Familien kommen später die Pastoren, aus diesen Familien kommen später die Gemeindehelfer, die kommen aus diesen Familien. Das brauchen wir. Und es ist ein Fehlverhalten, wenn wir das nicht beachten. Dann das Fehlverhalten in der Gemeinde überwinden. Ihr alle besucht ganz bestimmt die Gottesdienste einer Gemeinde, oder? Also, ihr seht entsprechend aus, sonst wäret ihr ja gar nicht da. Also, so dass ihr treu die Gottesdienste besucht, man kann mit euch rechnen, ihr seid dabei. So. Und ich bin auch dankbar, wenn ihr schon für den Pastor betet, dass Gott ihm die rechten Worte schenkt, dass er in Vollmacht das Wort Gottes verkündigt kann, dass auch der musikalische Bereich ansprechend ist. Und vor allem betet darum, dass euch die Jugend nicht davonläuft. Bitte, bitte, bitte betet, dass euch die Jugend nicht davonläuft. Wir haben sehr viele Altersgemeinden heute ohne Jugend. Das ist eine Tragödie. Und betet für eure Gemeinde, dass das nicht geschieht. Aber dann müsst ihr auch im Bereich des Gesangs ein bisschen flexibel werden. Das ist ja ganz klar. Sonst könnt ihr das natürlich nicht, nützt auch das Beten nichts. Also, ihr müsst ihr... Ist so, ich habe ein Musikteam in der Gemeinde gehabt, wo ich war. Und da war auch ein Teenager dabei, ein Jugendlicher dabei, eine mittelalterliche Person, eine alte Person. Und die haben miteinander die Lieder ausgewählt. So, dass wir miteinander einen Weg miteinander gefunden haben. Auch eine ältere Person durfte dabei sein. Die hat manchmal schon ein bisschen gelitten, aber es kam gut. Also, aber wir dürfen nicht vergessen, die Jugend, wir brauchen die Jugend. Das ist die Gemeinde von morgen. Und wir haben auch unser Lied gut und das war auch mal modern. Nur haben wir das vergessen, dass das mal modern war. Weil das für uns ja immer schon so, und deshalb, die Musik geht weiter, ich kann auch nichts dafür, ich hätte sie auch gebremst, wenn ich gekonnt hätte. Aber ich konnte nicht, geht nicht. Und heute worshipt man eben. Also das ist einfach so, ich kann das nicht bremsen. Aber bitte betet für eure Jugend. Und betet dafür, dass ihr auch, wisst ihr, ihr seid die Säulen der Gemeinde. Bitte tragt doch eure Gemeinde und kritisiert sie nicht immer. Denn wenn die alten Leute kritisieren, wieso sollten die Jugendlichen nicht auch kritisieren? Ihr seid die Vorbilder der Gemeinde. Und es tut mir manchmal so weh, wie ältere Geschwister immer an der Gemeinde herum kritisieren. Wie wenn sie Teenager wären. Also tut mir manchmal fürchterlich weh. Ältere Geschwister sollen tragen, nicht kritisieren. Und einfach mithelfen. So, und jetzt seid ihr da in der Gemeinde und trägt mit und so. Und dann hört ihr, dass der Pastor ab und zu sagt, dass man noch die Gebetsstunden besuchen soll. Ich hoffe, ihr habt noch Gebetsstunden, oder? Habt ihr das noch? Ja, das ist der Flop. Also, ja. Und wisst ihr, einige denken, die anderen können doch die Gebetsstunde besuchen. Am Abend geht ihr ja nicht mehr gerne hinaus, oder? Das habt ihr auch gemerkt. Und könnte es nicht sein, dass gerade ihr vorangehen solltet in dieser Sache? Ich bin traurig, wenn ich in Gebetsstunden bin, in Gemeinden, wie wenig Leute dort sind. Wenn ich eine Gemeinde aufbaue, ich bin jetzt in Zürich beim Aufbau einer Gemeinde, die ist leider eingebrochen, wie das in der Stadt der Fall ist. Es gibt ja modernere Gemeinden und dann ist sie ausgeblutet. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, Gott möchte mich dort brauchen. Da habe ich gesagt, Geschwister, wenn wir hier etwas bewegen wollen, dann braucht es das gemeinsame Gebet. Gerade in der letzten Gebetsstunde waren wir 33 Leute im Gebet. Und als ich vor 2,5 Jahren als Pastor kam, waren 15 Leute im Gottesdienst. Und jetzt waren wir 33 Leute im Gebet und sind heute über 70 Leute im Gottesdienst. Ein Wunder. Ich sage euch, eine betende Gemeinde ist eine erweckliche Gemeinde. So könnt ihr wie Gottes Arm bewegen. Und ich bin überzeugt, auch in euren Gemeinden gibt es viele Gemeinden, die jetzt schon jahrelang stagniert sind, die immer gleich groß sind. Und ihr müsst überhaupt nie anbauen, schade. Ihr müsst unbedingt beten, dass Gott wieder ein Aufbrechen schenkt. Dass sich wieder junge Menschen bekehren, dass Mittelalter sich bekehren, dass wie ein neuer Wind in eure Gemeinde kommt. Ich bin jetzt in Zürich und ich sage euch, den Schuss, den ich in dieser Gemeinde erlebe, die haben so Freude, dass ständig neue Leute kommen, dass wie ein Aufbruch geschieht. Warum? Wir beten zusammen. Das ist das Geheimnis. Und einige haben immer den Eindruck, beten, was bringt das schon? Habt ihr schon gemerkt, wie eine Gebetsstunde abläuft? Da redet man in den leeren Raum hinein, geht mal in eine Gebetsstunde. Man tut eigentlich nichts, man redet nur da, geht mal hin. Und doch ist das das Entscheidende. Wir reden nämlich mit Gott. Wir reden mit dem, der gesagt hat, ich will bauen meine Gemeinde. Er hat nie gesagt, ich delegiere das später an Menschen. Nicht. Er hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und wenn wir beten, schauen wir zu, wie er die Gemeinde baut. Und staunen. Und ich finde es ein Fehlverhalten, wenn einige sagen, ich gehe nicht in die Gebetsstunde. Das ist ein Fehlverhalten. Es ist ganz klar, dass wir in die Gebetsstunden gehen. Und dass wir unsere Gemeinde unterstützen. Und einige haben auch gehört, dass man in der Gemeinde Mitarbeiter braucht. Ich habe jetzt gerade wieder die Liste vorhin gesehen, was da alles an Mitarbeiter gebraucht wird. Und auch in der Gemeinde, es braucht Mitarbeiter in der Jungschar, es braucht Mitarbeiter in Jugendarbeit, braucht Mitarbeiter in Seniorenarbeit, braucht Mitarbeiter in der Frauenarbeit, es braucht Mitarbeiter, die die Räume putzen. Übrigens, diese Räume, da muss man nachher auch wieder putzen. Also, es braucht Leute, die ganz praktisch mithelfen. Und es gibt einige, die machen gar nichts in der Gemeinde. Die sagen, das machen alles die anderen. Könntet ihr nicht mal in die Stille vor Gott gehen und sagen, Herr Jesus, zeige mir, wo ich in der Gemeinde ganz praktisch mithelfen kann. Bei mir in der Gemeinde kann man auch bei mir vorbeikommen. Ich weiß dann schon, was man tun sollte. Merci. Also, deshalb kommen einige nicht vorbei. Also, aber ich muss schon sagen, es tut mir manchmal weh, dass einige nicht verstanden haben, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und dass sie ewig bleibt. Alles lassen wir zurück, aber das, was wir in die Gemeinde investiert haben, begleitet uns in den Himmel hinein. Und dann wird Jesus sagen, sie hast du gesehen, du hast die Räume geputzt. Weißt du, das sind meine Räume, du hast die für mich geputzt. Danke herzlich. Und vielen Dank, dass du in der Seniorenarbeit geholfen hast. Und dieser Senior weiß noch, wie schwierig der war. Und du hast ihm geholfen und jetzt ist er auch hier. Danke herzlich. Wenn wir miteinander etwas bewegen wollen, dann will Gott unseren Gaben entsprechend uns einsetzen in der Gemeinde. Ältere Geschwister haben mir gesagt, ja, aber Armin, ich bin schon älter, was kann ich noch? Sag ich, in die Gebetsstunde kommen. Und jeden Tag auch für die Gemeinde beten. Das kannst du machen. Wie die Frau da in Langenthal, wo eine Erweckung ausgelöst hat in unserer Gemeinde, war etwa 85-jährig damals. Und hat, also ich mag noch gut erinnern, als ich die Beerdigung hielt, kamen mir die Tränen. Eine solch wunderbare Frau zu beerdigen. Dabei hat sie sehr schitter ausgesehen, aber war eine wunderbare Frau. Von Gott gebraucht, etwas zu bewegen. Und ich sehe hier ältere Geschwister, Gott möchte auch euch brauchen, etwas zu bewegen in euren Gemeinden. Dass Gott wie einen neuen Aufbruch schenken kann, wie ein neues Geisteswehen schenken kann. Dass wir die Fehlverhalten ablegen und sagen, ich gehe nur in den Gottesdienst. Das ist falsch. Das mag die Kirche für die Kirche recht sein, aber nicht für uns im Gemeinschaftsverband. Das ist nicht richtig. Wir helfen mit, wir tragen mit. Und wenn wir das machen, werden wir ein großer Segen sein. Und den jungen Leuten hier, die anwesend sind und vielleicht dann mal irgendwo die CD hören, möchte ich sagen, jeder junge Mensch sollte sich mal fragen, Herr Jesus, willst du mich vollzeitlich brauchen oder nicht? Ich war Lehrer. Ich war enorm gern Lehrer. Ich muss euch sagen, also das ist der schönste Beruf. Aber zur Sicherheit habe ich noch Gott gefragt, wie es weitergehen soll. Ich wollte nachher Gymnasiallehrer werden und so weiter. Aber zur Sicherheit habe ich noch Gott gefragt. Und dann habe ich immer, am Freitag war das, habe ich gefastet, einfach nichts Mittag gegessen. Leider habe ich auch nichts getrunken, habe später gemerkt, dass das nicht so gesund ist. Dann habe ich mir immer diese Zeit genommen, etwa eine Stunde lang gebetet und gesagt, Herr Jesus, was soll ich später machen? Was ist der Weg meines Lebens? Ich gehe nur einmal diesen Weg. Wisst ihr, ich habe mich unwahrscheinlich berührt, als ich Pastor war, als mir Leute auf dem Sterbebett gesagt hat, wenn ich noch einmal zurück könnte, würde ich das anders machen und das anders machen und das anders machen. Und eine Woche später hatte ich die Beerdigung. Wir gehen nur einmal diesen Weg. Nur einmal. Wir können nicht ein zweites Mal den Weg durchs Leben gehen. Und deshalb habe ich gerungen und gebetet, und eigentlich geschah gar nichts. Ein Jahr lang habe ich das gemacht, stellt euch vor. Und dann habe ich gesagt, so Herr Jesus, jetzt mache ich etwas, aber ich empfehle das niemandem sonst. Also, aber ich habe es gleichwohl gemacht. Ich habe gesagt, ich schlage die Bibel auf und was du mir sagst, das tue ich. Aber ich habe ein Jahr lang gefastet und gebetet, das muss man auch sagen. Habe die Bibel aufgeschlagen, da stand, predige das Wort. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, jawohl, das mache ich. Ich lasse mich als Pastor ausbilden und predige das Wort. Und da sehe ich junge Menschen, bitte prüft auch mal. Vielleicht sitzen da Burschen, die später als Pastoren dienen sollten. Vielleicht sind hier Mädchen, die später als Missionarinnen später Gott dienen sollten. Oder als Gemeindehelferinnen. Gott braucht unbedingt Leute, die vollzeitlich ihm dienen. Auch hier in Deutschland, bei uns in der Schweiz sowieso. Also, dass wir unbedingt auch auf den Missionsfeldern, braucht es Missionarinnen und Missionare. Dass wir wieder eine Jugend haben, die etwas bewegen will für Gott. Das ist doch. Und dass wir nicht einfach nur für in den Tag hineinleben, so ein bisschen gläubig sind, sondern sagen, ich will etwas bewegen auf dieser Erde. Wenn ich schon da bin und Gott mir ein Leben geschenkt hat, ich möchte eine Segensspur hinterlassen. Dass wenn ich einmal in der Herrlichkeit bin, ich dankend vor dem Thron Gottes stehe und sage, Herr Jesus, ich staune, was du durch mein Leben getan hast. Gott möge es schenken. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du siehst, ich habe so viele wertvolle Leute vor mir. Und bitte, schenk das Gott die alten Geschwister. Verstehen, wie wichtig sie sind für die Gemeinde. Dass sie tragende Säulen sind in unseren Gemeinden. Weil sie betend hinter den Pastoren stehen können, hinter den Verantwortlichen, hinter der Jugend. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenk doch, dass wir die Jugend nicht verlieren. Du weißt, wie viele Gemeinden ihre Jugend verlieren, sei das ICF oder sonst irgendwohin. Bitte, Herr Jesus, schenk, dass die Jugend bei uns bleibt und dass wir etwas bewegen können in den Dörfern, wo wir die Gemeinde haben. Schenk einen neuen, erwecklichen Aufbruch. Wir bitten dich, Herr Jesus, ich staune, was du getan hast hier in Württemberg. Und welcher Segen auch zu uns in die Schweiz hinübergeschwappt ist. Aber manchmal bin ich heute traurig, wenn ich sehe, wie wenig erweckliche Luft heute da ist. Bitte schenk ein Neuerwachen zu dir hin. Eine neue Sehnsucht, etwas zu bewegen für dich, Herr Jesus. Ich flehe dich an. Und dass wir die verschiedenen Fehlverhalten, dass wir kaum Zeit finden zum Gebet und zum Bibellesen, dass wir das Ehegebet vernachlässigen, dass wir keine Andachten haben mit unseren Kindern, dass wir in der Gemeinde nur den Gottesdienst besuchen. Bitte schenk, dass wir diese Fehlverhalten überwinden können und wieder etwas bewegen zu deines Namens Ehr und Verherrlichung. Amen.